Wir wollen heute, wer eine Bibel dabei hat, aufschlagen, und zwar die Offenbarung. Offenbarung, wir lesen zunächst die ersten drei Verse. Offenbarung 1, ab Vers 1. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was in Bälde geschehen soll. Und er hat sie kundgetan und durch seinen Engel, seinem Knecht Johannes gesandt, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat und alles, was er sah. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht. Denn die Zeit ist nahe. Ja, liebe Geschwister, an diesem schönen Sonntagmorgen will uns die Offenbarung ein kleines Stück zum Glück näher bringen. Glückselig. Seid ihr schon glückselig oder wollt ihr glückselig werden? Wir haben gelesen, glückselig ist, wer die Worte der Weissagung liest, hört und bewahrt. Wenn wir so untereinander über die Offenbarung sprechen, dann sprechen wir von der Offenbarung des Johannes. Nun, in den alten Bibeln steht über diesem Buch Apokalypsis, das ist der griechische Ausdruck, der wird übersetzt mit Entfaltung oder Enthüllung. Dieses letzte Buch der Bibel, das will uns etwas entfalten, etwas enthüllen, etwas offenbaren. Und wenn wir das ergreifen dürfen, dann ist es wahrhaftig Grund zur Glückseligkeit. Nun müssen wir uns dann doch fragen, was muss uns denn enthüllt werden, dass wir glücklicher werden? Und wer kann das? Wer kann die Zukunft enthüllen? Nun, die Offenbarung ist da recht deutlich. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen. Habt ihr gehört, da ist was los im Himmel? Der Vater gibt den Sohn einen Auftrag, seinen Knechten etwas zu zeigen. Nun, Worte, die redet, die schreibt man. Was zeigt man? Der Johannes hat die meiste Botschaft in Bildern erlebt und die entfaltet er, diese Bilder. Das heißt also, er zeigt uns die Bilder, natürlich in Worten. Aber das ist das Besondere an der Offenbarung, dass die meiste Botschaft durch Bilder übermittelt wird. Bilder, mit denen wir uns schwer tun und deshalb tun wir uns wohl auch mit der Verheißung zur Glückseligkeit etwas schwer. Aber wir wollen sehen, ob wir irgendetwas für uns dann doch noch mitnehmen können. Und seinen Knechten? Ja, er zeigt es nicht der Welt, sondern seinen Knechten. Und wenn wir Kinder des Vaters sind, dann haben wir auf ihn zu hören, ihm zu gehorchen. Und eigentlich bleibt uns gar nichts anderes übrig, als seine Knechte sein zu wollen. Wenn wir so einen Vater haben, der so um uns sorgt, dann muss es eigentlich, das kann gar nicht anders sein, der innere Antrieb, dass wir ihm dienen wollen. Außerdem erfahren die Knechte, was in Kürze, in Bälde geschieht. Ja, das war jetzt, grob gesagt, vor 2000 Jahren, als das geschrieben wurde und geglaubt wurde und gelebt wurde. Und da tun wir uns doch auch schwer, das für uns in Anspruch zu nehmen. Doch das eine dürfen wir festhalten, die Botschaft kommt von dem allmächtigen Gott. Er gibt sie seinem Sohn und der einem treuen Zeugen, dem Johannes. Also die Botschaft ist absolut zuverlässig, ist absolut gewiss. Sie kommt aus der besten Quelle. An der Botschaft liegt es nicht, wenn wir uns schwer damit tun. Aber wir sollten uns gar nicht so sehr darüber wundern, warum das so ist. Gott schützt seine kleine Herde. Denn diese kleine Herde ist von Anfang an bis zum Ende der Zeiten, also von Pfingsten bis zum jüngsten Tag, angefochten, verfolgt manchmal nur mit Spott, nur mit Lächeln, von Zeit zu Zeit und von Ort zu Ort unterschiedlich, doch manchmal mit Foltern und mit Tod geht es einher. Aber unser Meister hat es uns gesagt, dass wir damit rechnen müssen. dass diese Bilder von denen, die den Brief gelesen haben zu dieser Zeit, dass die diesen Brief verstanden haben, dafür gibt es einen Beleg. Da möchte ich später nochmal darauf zurückkommen. Nur sicher können wir sein, dass sie in der Bildersprache des Alten Testaments, in der Bildersprache der Propheten geübt waren und sie dies leichter verstanden haben wie wir. Und wenn wir nun weitergehen, in Erinnerung sollten wir behalten, dass wir Glückseligkeit erhalten sollen beim Hören, beim Bewahren dieser Worte. Und die Zeit ist nahe. Wir lesen nun noch die folgenden Verse, die Verse 4 bis 8. Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asia sind. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt. Und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut. Und der uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Zunächst zu Vers 4. Johannes schreibt an die sieben Gemeinden. Da können wir uns ja fragen, ja Moment mal, damals gab es doch schon viele Gemeinden. Warum soll diese Botschaft, die glückselig macht, nicht alle Glieder am Leibe Jesu erreichen? Warum nur geht dieser Brief an diese sieben Gemeinden? Wir müssen das zur Kenntnis nehmen, dass auch die Zahlen, die in der Offenbarung sind, Bilder sind. Die Zahl 7, die steht für Vollkommenheit, für das Gesamte, wie eben auch die Zahl 12. Und das Vollkommene vom Vollkommenen ist dann 12 mal 12 mal 1000. Und dann kommen wir zu den 144.000 Erlösten, das auch ein Bild ist. Man kann nicht anfangen, damit zu zählen. Also auch die Zahlen sind Bilder. Und so können wir die sieben Gemeinden verstehen. Diese sieben Gemeinden, das sind zwar real existierende Gemeinden in Asia. Wir können sagen, diese Gemeinden waren von ganz gut bis ganz schlecht. Aber es sind auch Gemeindetypen, die es wohl seitdem auf dem ganzen Erdenrund bis zum Ende der Zeiten immer geben wird. Wenn ihr die Sendschreiben näher betrachtet, es kommt in den Gemeinden Gottes vieles vor, manche Durcheinander und manche Herrlichkeit, manche Treue, von denen wir lernen können. Es ist also die Vollzahl aller Gemeinden gemeint. Natürlich müssen sich auch alle Gemeinden die Beurteilungen, die wir dort finden in den Sendschreiben, gefallen lassen. Und die Ratschläge, die jeweils die betreffende Gemeinde bekommt, zu Herzen nehmen. Übrigens sehe ich das als eine der vornehmsten Aufgaben für einen jeden von euch, dass ihr von dieser eurer Gemeinde, wo wir jetzt alle wissen, dass sie in einer Phase der Neuorientierung ist, dass ihr diese Briefe an die Gemeinden studiert, eine Standardbestimmung macht, oder ich möchte es mit anderen Worten sagen, bitte lest dieses Sendschreiben und ordnet unsere Gemeinde ein und findet dazu die passenden Ratschläge. Und lasst uns darüber reden. Ja, aber wir sind noch am Vers 4. Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der ist und der war und der kommt. Gnade und Friede kommt von wem? Wer ist der, der da war und der da ist und der da kommt? Wer kann Gnade und Frieden geben? Es ist der allmächtige Gott, unser treuer Vater. Und dann geht es weiter. Und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Was sind das für Geister, die vor dem Thron sind? Wieder die Zahl 7. Wieder die Zahl für Vollkommenheit. Die Vollkommenheit der Geister vor dem Thron. Das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist vor dem Thron des Vaters. Und dass der dabei ist, wenn Gnade und Friede in die Gemeinden strömen, das ist uns wohl klar. Wir kommen zu Vers 5. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Ja, wer hat denn noch gefehlt zu dieser heiligen Dreifaltigkeit? Wir haben den Vater auf dem Thron, wir haben den Heiligen Geist vor dem Thron und jetzt kommt Jesus Christus. Jetzt ist alles beieinander. Von daher kommt diese Botschaft, von daher kommt Gnade und Friede. Ja, der Erstgeborene, eigentlich doch ein interessanter Begriff, der uns gar nicht so geläufig ist. Der Erstgeborene aus den Toten. Letzte Woche haben wir Ostern gefeiert, das Fest der Auferstehung unseres Herrn. Er ist auferstanden, aber es war nicht so eine Totenauferweckung wie damals bei Lazarus oder bei dem Jüngling von Naim. Die sind wieder gestorben. Unser Herr ist mit einem Herrlichkeitsleib auferstanden, mit einem ewigen, unverweslichen Leib, mit einem Leib mit fantastischen Möglichkeiten. Und wir werden ihm einmal ähnlich sein. Wir können uns das gar nicht ausmalen. Man könnte in Schwärmen kommen, wenn man die Geschichte, die Apostelgeschichte liest, durch verschlossene Türen, er aß Fisch. Wenn wir ihm ähnlich sind mit diesem Herrlichkeitsleib, wenn wir uns das nicht vergessen im Alltag, wenn es hier und dort zwickt, doch ein Grund zur Glückseligkeit. Bedenken müssen wir jedoch, der unsterbliche Gott hat den Menschen ihm ebenbildlich gemacht. Das ist schon auch eine ernste Angelegenheit. Ebenbildlich, das sagt er uns schon auf der ersten Seite der Bibel. Wir wollen Menschen schaffen, uns ähnlich. Und zur Ähnlichkeit gehört auch ein ewiges Dasein. Das gilt natürlich nicht nur für die von ihm Erwählten, von denen, die glauben, von denen, die Gottes Kinder sind. Das gilt auch für die Gottfernen. In dieser bildreichen Sprache sagt Jesus einmal, das sind die, die draußen sind. Draußen, da ist Heulen und Zähnenklappern. Und wenn wir es recht bedenken, so prinzipiell ändert sich bei diesen Menschen gar nichts. Sie waren hier auf der Welt, ferne von Gott, und nach ihrem Tod war die Seele erst recht fern von Gott, und nach der Auferstehung zum Gericht dann erst recht. Die Offenbarung schildert es in deutlichen Bildern. Prinzipiell ändert sich nichts. Es zieht sich das ganze Dasein dieser Menschen. Aber von einem Zustand zum anderen gibt es eine dramatische Verschlechterung. Wenn der treue Gott uns nicht zu sich gezogen hätte, wären wir auch dabei. Aber es mag auch heilsam sein, sich mit diesen endzeitlichen Dingen zu beschäftigen. Dass wir nicht in dieselbe Spur kommen wie Asaf, wie der sich bemüht im Psalm 73. Er schielt nach den Gottlosen und sieht, auch denen geht's ja viel besser. Die haben's leichter. Doch Asaf hat die Kurve gekriegt. Asaf hat die Kurve gemeistert. Er schreibt dann, so sann ich denn nach, um dies zu verstehen. Aber es schien vergebliche Mühe zu sein. Bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende merkte. Nur auf schlüpfrigen Boden setztest du sie. Du lässest sie fallen, dass sie in Trümmer sinken. Asaf sagt, er sann nach, er dachte nach, er kam zu keinem Ende, doch als er ins Heiligtum ging, ja, in Gemeinschaft zum Herrn, im Gebet oder im Wort, wir wissen es nicht, aber da bekam er Licht, Trost, Kraft, Zuversicht. Der Herr kennt uns doch mit all unseren Schwächen. Und darum musste wohl am Ende der Bibel diese Offenbarung kommen. Als Moses Dienst zu Ende ging in der Wüste, eine seiner letzten Rede, da sagte er, als er Fluch und Segen dem Volk hingelegt hat, er war sich wohl nicht ganz sicher, was das Volk erwählen wird. Das war ihm wohl noch ein Geheimnis. Doch er sagte, Die Geheimnisse sind des Herrn. Was aber offenbart ist, das ist unser und unserer Kinder. Also was offenbart ist, das haben wir ernst zu nehmen, wichtig zu nehmen. Wir sehen das schon, wie sehr früh Gott mit seinen Knechten so umgegangen ist. Als Mose zeltete bei den Terebinden. Dort weit in der Ferne war sein Bruder Lot in Sodom. Und jetzt kamen die drei, wo er sich verneigt und sagt, Herr, habe ich den Gnade gefunden vor dir. Und er lässt ein Mahl zubereiten. Und der Herr lässt den Abraham nicht unwissend zurück. Er sagt zu Abraham, sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Und er verkündigt, dass er zum Gericht kommt über Sodom. Und so darf dieser Abraham noch handeln mit Gott. Er rang mit ihm. Er wollte seinen Bruder retten. Gott hat ihm nicht vorenthalten, was er vorhat. Ja, wenn Gott etwas offenbart, dürfen wir es nicht links liegen lassen. Wir haben auf ihn zu hören. Wir haben das wichtig zu nehmen. Doch was die Offenbarung anbetrifft, da müssen wahrscheinlich manche von uns hier bekennen, mit mir, wir haben sie vernachlässigt. Wie eine schwere Mahlzeit, die macht man nicht oft im Jahr. Euch muss ich nicht sagen, dass ihr an mir keinen Theologen habt. Ich kann jetzt hier nur weitergeben, was ich in der Schrift und bei den alten reformatorischen Lehren gefunden habe. Und das war mir sehr kostbar. Es war schlüssig. Es war ja ein herrliches Erlebnis. Ich bin aufgewachsen mit einer Bibel, mit der Scofield-Auslegung und da wird die Lehre des Dispensionalismus ausgebreitet und wenn wir dann die ganzen Gerichte lesen in der Offenbarung und da wird ein Gericht nebeneinander und nacheinander kommen, unendlich viele Gerichte, dass ich, wenn man nachrechnet, da ein Drittel der Menschheit da und da und da, im Moment, wer ist denn da noch übrig für die letzten Gerichte? Die Reformatoren haben das anders gesehen. Ich meine richtig. Kein Buch der Bibel ist so oft missbraucht worden wie die Offenbarung. Die Offenbarung zum Teil mit Absicht, um die eigene Position zu stärken. Und bis zum Jahr 1830, da ging das Verständnis, die Auslegung über das Buch der Offenbarung unter den evangelischen Kirchen und Denominationen gar nicht so weit auseinander. Die waren sich ziemlich einig, mit einigen Abweichungen. Doch 1830, da war eine Konferenz, eine Glaubenskonferenz in England. Da gab es Zungenrede. Und bei dieser Zungenrede, da gab es Auslegungen. Und eine von den Auslegungen, die man wichtig genommen hat, die berichtete von einer geheimen Entrückung. Und um diese Entrückung ist dann ein Lehrgebäude errichtet worden. Die Reformatoren haben das anders gemacht. Die haben nach einer alten, guten Methode gearbeitet. Wenn man beim Lesen an einer Schrift auf eine undeutliche, auf eine unklare Stelle kommt, dann forscht man, dann sucht man, wo derselbe Sachverhalt mit klaren Aussagen ist. Und von daher, von diesen klaren Aussagen, dann erklärt man sich die unklaren. Doch wenn man von einer Vision, von einer Offenbarung ausgeht, dann muss man die Dinge unterordnen, dass das zusammenpasst. Und dann kommen so Lehrgebäude zustande, ja, wie ich euch sagte, der Dispensionalismus, ich bin darin aufgewachsen und es hat mir eigentlich das Umdenken zuerst schon Mühe gemacht. Aber ich muss auch sagen, ich habe keine Glückseligkeit gefunden vorher in der Offenbarung. Und jetzt finde ich manches Glücklichmachende darin. Es ist klar, manche Dinge weiß ich, die liegen in der Vergangenheit. Das haben die Alten erkannt. In den letzten 100 Jahren kam viel durcheinander. Ein gesundes Misstrauen gegen neue Offenbarungen, gegen Visionen ist bestimmt angebracht. Es gab viele Lehren, die auf so eine ähnliche zurückzuführen sind, auf Visionen. Wenn ich an die Mormonen denke, das Buch Mormon kam vom Himmel und das hat begründet, dass es waren Christen, die dann die Vielweiberei eingeführt haben. Die Lehre der Sieben-Tages-Adventisten, das kam auf eine Vision von dieser Frau Ellen White. Das sind liebe Geschwister. Und doch haben sie manches anders als das alte evangelische Bekenntnis. Bei der katholischen Kirche, die macht es ganz anders. Die behauptet, die Kirche jetzt ist genauso apostolisch wie die frühe Gemeinde, die frühe Kirche, die entstand durch die Apostel, und sagt deshalb, sie hat auch neue Offenbarungen. Und die neuen Offenbarungen, beispielsweise die unbefleckte Empfängnis Mariens oder die Himmelfahrt Mariens, das ist übrigens ganz neu, kann ich mich noch gut erinnern, 1950, wie das verkündigt worden ist. Ja, die sind zum Dogma erklärt, zum Glaubenssatz. Ein guter Katholik muss das glauben, das gehört zu seinem Heil. Eine neue Vision nach Vollendung des Kanons der Heiligen Schrift. So kann man es auch machen. Ja, neue Visionen, neue Offenbarungen. Lasst uns vorsichtig, sorgsam damit umgehen. Wir wollen uns nicht überheben und klüger sein wie andere. Aber das alte Bekenntnis war, die Bibel ist abgeschlossen. Das letzte Reden war durch Jesus Christus hier in der Offenbarung. Und die neuen Dinge, ich glaube, wir dürfen sie getrost beiseite und dürfen zufrieden sein, was uns in dieser guten alten Bibel verkündigt ist. Nun hoffe ich, dass der kurze Ausflug in die Kirchengeschichte nicht allzu ermüdend war. Ich möchte wahrhaftig niemand etwas aufdrängen. Ich möchte nur einladen, in der Denkspur der alten reformatorischen Lehrer die Offenbarung neu zu lesen. Ganz neu, dass wir mal vergessen können, was wir früher schon gehört haben, dass wir mit freiem Herzen, mit freiem Sinn neu lesen. Mit der Voraussetzung, wir wissen, dass es Bilder sind, ob das Zahlen sind oder sonstige Dinge. Es sind Bilder, die man erklären muss. Ich kann hier nur noch einen kurzen Überblick geben über die reformatorischen Erkenntnisse, über die Offenbarung. So Gott will und ihr einverstanden seid, dann können wir ein andermal das eine oder andere vertiefen. Sei es vom tausendjährigen Reich oder von den 144.000 oder es sind im Prinzip sind es einfache, schöne Dinge. Die Erkenntnis, die die damals hatten und festhielten, war, dass diese Bücher in der Offenbarung immer wieder dasselbe zeigen, von jeweils einer anderen Sicht, aus einer anderen Perspektive. Und so haben sie die Offenbarung eingeteilt von 1 bis 3. Das zeigt uns alles von Anfang an, von Christi Geburt bis zum Endzeit. 4 bis 7, 8 bis 11, 12 bis 14, immer wieder dasselbe. Es geht immer wieder, es geht um dieselben Gerichte, es geht um Jesus Christus von Anfang bis zum Ende. 15 bis 16, 17 bis 19 und 20 bis 22, es sind nicht immer eine Unzahl von Gerichten, es ist immer derselbe Vorgang, von einer anderen Seite her betrachtet. Von einer anderen Standwart, ein Frosch sieht manches anders als wir. Und dann gibt es noch große Menschen, die haben auch wieder andere Perspektive. Und so, wenn wir mit diesem Prinzip zum Lesen beginnen, tun wir uns leichter. Übrigens, dieses Verfahren der Unterweisung ist uns ja auch von Jesus her bekannt. Wenn wir die Reichsgottesgleichnisse uns vornehmen, da hat er verschiedene Gleichnisse, ob das jetzt die Parallel ist oder sonst was. Es geht immer um dieselbe Sache. Er will uns das Reich Gottes klar machen. Das Reich Gottes ist nicht diese Welt, es ist inwendig. Es ist was ganz Kostbares, dass man alles andere verkauft, um diese einzelne wunderbare Parle in Besitz zu haben. Schaut es an, es ist dasselbe Prinzip. In verschiedenen Bildern, in verschiedenen Worten, in verschiedenen Gleichnissen wird derselbe Sachverhalt zum Verständnis gebracht. Die Theologen sagen dazu, Rekapitulation, ich stottere schon, das ist mir nicht gewöhnlich, Rekapitulation, also Wiederholung, oder Parallelismus. Also parallel zu der Erklärung kommt noch eine dazu, parallel, aber es geht um dasselbe. So kamen sie zu der Einsicht, dass hier im Prinzip nur zwei Gerichte angekündigt werden, im Gegensatz zu vielen anderen Lehren. Erstens, das Gericht über Jerusalem, zweitens das Endgericht. Außerdem waren sie sich sicher, dass es kein anderes tausendjähriges Reich gibt, als das, in dem wir jetzt leben, das schon an der Himmelfahrt Christi begonnen hat. Die Bindung Satans, das wir lesen in Kapitel 20,2, sahen sie nur völlig geistlicher Natur, dass Satan beim Sieg von Jesus Christus auf Golgatha gebunden wurde. Keine andere Kette könnte ihn halten, als dies, was Jesus am Kreuz für uns errungen hat. Seit dieser Zeit werden auf dem ganzen Erdenrund, vorher übrigens nicht, sündige Menschen zu Kindern Gottes erweckt. Es war vorher nicht. Erst nachdem Satan gebunden war. Außerdem erkannten sie, ein beliebtes Thema von Israel-Fans, Römer 11, das Wiedererstehen von Israel, Römer 11, 26, dass hier Paulus nicht in Aussicht gestellt hat, dass die Juden wieder ein eigenes Reich errichten können, sondern dass ganz, unter ganz Israel, weil da steht ganz Israel errettet, dass hier alle geistlichen Kinder Abrahams, die geistlichen Kinder Abrahams gemeint sind mit ganz Israel. Und doch, dass um der Väter willen noch eine Auswahl aus den Juden das Heil erlangt. Das deckt sich natürlich auch mit Jesu Worten im Gleichnis von den Weingärtnern, wenn Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben, das ihre Früchte bringt. Außerdem haben wir gelesen, dass er uns zu Königen und Priestern gemacht hat. Das zu schildern müssen wir uns aufheben, sonst kommen wir mit nichts zum Ende. Also, das wollen wir ein andermal tun. Ja, wir kommen zu dem ersten Gericht, wo ich gesagt habe, das erste Gericht über Israel, das zweite das Endgericht. Das erste Gericht über Jerusalem fanden diese alten Lehrer in der mehrfachen Aussage Jesu, siehe, ich komme bald. Siehe, ich komme bald, lesen wir oft in der Offenbarung. Aber auch in Matthäus 10, 22 bis 23. Und ihr werdet von jedermann gehasst sein, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Wenn sie euch aber in eine Stadt verfolgen, so fliegt in eine andere. Denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israel nicht fertig werden, bis der Sohn des Menschen kommt. Also so viele Städte hat es in Israel auch nicht gegeben. Und zum Schluss wissen wir, es hat nicht länger gedauert als eine Generation. Oder Matthäus 24, 34. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Oder als er auf dem Weg zur Kreuzigung war, da dreht er sich um und ruft den Menschen, den Frauen, die geweint haben, ihr Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, weint vielmehr über euch und eure Kinder. Es gibt noch etliche Stellen, ich denke, es genügt. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass Jesus schon öfter kam. Ja, beispielsweise, als Abraham seine Gäste bewirtet hat. Jesus war dabei. Jesus kam als der Engel des Herrn in verschiedenen Stellen, wo es nur Jesus gewesen sein kann. Oder er kam zu seinem Volk in der Wüstenwanderung. 1. Korinther 10. Er war der Fels, der mitfolgte bei dem Volk durch die Wüste. Er war mit den Jünglingen im Feuerofen. Und man könnte eine ganze Liste machen. Aber nach Jerusalem. Nach Jerusalem kam er zu einem furchtbaren Gericht. So furchtbar, dass es zweifellos eine deutliche Vorschattung für das Endgericht ist. Dass die frühen Christgemeinden die Offenbarung, ja, die ganzen prophetischen Offenbarungen verstehen konnten. Dazu muss ich noch ein paar Gleichnisse lesen. Ich hoffe, ihr haltet noch ein bisschen aus. Ich lese Lukas 20 als Vers 9. Das ist das Gleichnis von den Weingärtnern. Ich habe es schon einmal angedeutet. Wir sollten es aber wirklich im Zusammenhang noch einmal ins Gedächtnis rufen. Er fing aber an, dem Volk dieses Gleichnis zu sagen. Ein gewisser Mensch pflanzte einen Weinberg und verpachtete ihn an Weingärtnern und hielt sich längere Zeit außer Landes auf. Und als es Zeit war, sandte er einen Knecht zu den Weingärtnern, damit sie ihm seinen Anteil von der Frucht des Weinbergs geben. Die Weingärtner aber schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Und er fuhr fort und sandte einen anderen Knecht, Sie aber schlugen auch diesen, beschimpften ihn und jagten ihn leer davon. Und er fuhr fort und sandte einen dritten, aber auch diesen verwundeten sie und warfen ihn hinaus. Da sprach der Herr des Weinbergs, was soll ich tun? Ich will meinen Sohn senden, den Geliebten. Wenn sie den sehen, werden sie sich vielleicht scheuen. Als aber die Weingärtner diesen sahen, sprachen sie untereinander, dieser ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, damit das Erbgut uns gehört. Und sie stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Was wird nun der Herr des Weinbergs mit ihnen tun? Er wird kommen und diese Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Als sie dies das hörten, sprachen sie, das sei Pfanne. Er aber blickte sie an und sprach, was bedeutet denn das, was geschrieben steht? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschmettert. Auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Da suchten die hohen Priester und die Schriftgelehrten Hand an ihn zu legen, zu derselben Stunde. Aber sie fürchteten das Volk, denn sie erkannten, dass er dieses Gleichnis im Blick auf sie gesandt hatte. Auf die hohen Priester hat er dies gesagt. Gott hat die Propheten geschickt und alle sind misshandelt und wieder weggejagt worden, bis der Sohn kam. Den haben sie auch nach draußen und umgebracht. Ja, ein äußerst deutliches Gleichnis. Ganz zu Beginn hatten wir vom Bruder Weg also diese Petrusstelle gelesen. Petrus hat bestimmt die Offenbarung verstanden und er hat an die Gemeindeglieder in der Zerstreuung geschrieben. Und so halten wir fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort und ihr tut daran, aufmerksam darauf zu achten, als auf ein Licht, das einen dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Und ganz zum Schluss noch gegen letzte Zweifel ein Gleichnis, Lukas 21. Wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsherren belagert seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe ist. Dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist, wer in Jerusalem ist, ziehe fort aus ihr. Wer auf dem Lande ist, gehe nicht hinein in sie, denn das sind die Tage der Rache, damit alles erfüllt wird, was geschrieben steht. Alles erfüllt, was geschrieben steht. Wann hat sich das erfüllt? Im Jahre 67 nach Christus zogen die Römer gegen Jerusalem und belagerten die Stadt. 3,5 Jahre haben sie diese Stadt belagert. Der zeitgenössische Historiker Flavius Josephus berichtet, dass die Christen allesamt rechtzeitig aus Jerusalem geflohen sind. Dass dort aber über 1 Million Menschen während der Belagerung und bei der Zerstörung der Stadt umkamen. Der Kirchenhistoriker Eusebius schreibt, dass die Christen geflohen sind und in Pela, 80 Kilometer nordöstlich von Jerusalem, eine Gemeinde gründeten. Mit Jerusalem ging der Tempel unter. Außer einer Umfassungsmauer blieb kein Stein auf dem anderen. Mit dem Tempel war der Tempeldienst vorbei, mit der Zerstörung des Tempels. Der Opferdienst hatte aufgehört. Dieses Gericht hatte eine ganz andere Dimension als die Gerichte, wo es vorher gab über Babel oder Sodom und Gomorra. Mit diesem Gericht ging die jüdische Welt unter. Die Ära des Alten Testaments war vorbei. Unter diesem Gesichtspunkt erscheint vieles in der Offenbarung in einem ganz anderen Licht. Unter dem Gesichtspunkt, dass dies vorbei ist, was geschildert wird in der Offenbarung, in dem Gericht über Jerusalem, bekommt vieles in der Offenbarung eine andere Gestalt. Ja, man erkannte dann den Anbruch eines neuen Zeitalters, das auch vielfach von den Propheten angekündigt wurde. Ein Zeitalter, wo Gott den Menschen ein neues Herz gibt, einen neuen Sinn ins Herz. Für diese Menschen ist diese Zeit ein Friedensreich, weil sie trotz Kampf und Streit Frieden von Gott haben. Jesus sagt seinen Jüngern, ich gebe nicht, wie die Welt gibt. Aber er sagt auch, meinen Frieden gebe ich euch. Zum Schluss die letzte Frage. Habt ihr ein Stück vom Glück gefunden? Dann haltet's fest. Amen.